HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Palmsonntag. Und das sind unsere Themen heute. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Die katholischen Bistümer streiten über die Transparenz ihrer Kirchenfinanzen. Damit die Kirche jung bleibt, 300 junge Leute aus aller Welt diskutierten in dieser Woche mit dem Papst. Gott essen, eine kulinarische Geschichte des Abendmahls. Und in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es um innere und äußere Helligkeit. Die Umstellung auf die Sommerzeit heute, die bringt uns ja abends mehr Helligkeit. Licht und Erleuchtung sind zentrale religiöse Symbole, aber auch unabhängig davon, ob es draußen hell oder dunkel ist, können wir selbst dafür sorgen, dass es innerlich bei uns hell bleibt. Mehr dazu gleich. Beim Geld, da hört die Freundschaft auf, so sagt es das Sprichwort. Und das gilt in gewisser Weise auch für die innerkirchliche Solidarität. In Deutschland gibt es einen Finanzausgleich zwischen den reicheren und den ärmeren katholischen Bistümern. Rund 60 Millionen Euro werden so jährlich umverteilt. Allerdings streiten sich die Bistümer derzeit darüber, wie transparent sie eigentlich ihre Haushalte offenlegen. Nachdem gerade in den vergangenen Wochen und Monaten einige Finanzskandale in den Bistümern bekannt wurden, hat jetzt der Münchner Finanzchef, Generalvikar Peter Beer, seine Kollegen zu mehr Transparenz aufgefordert.
Der Finanzausgleich hat zur Voraussetzung, dass wir eine Vergleichbarkeit haben.
Sagt dazu jetzt Peter Beer, der Generalvikar des Erzbistums München-Freising.
Die Vergleichbarkeit habe ich nur durch eine entsprechende Offenlegung und dann kann man die Diskussion darüber führen, wie man vorhandene Mittel verteilt.
Peter Beer ist der zweitmächtigste Mann im Erzbistum München-Freising, direkt hinter Kardinal Reinhard Marx. Der ist auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und hatte schon häufiger bemängelt, dass andere Bistümer es mit der Offenheit in Finanzfragen nicht ganz so ernst nehmen. Sein Verwaltungschef legt jetzt nach. Im Interview mit WDR und Süddeutscher Zeitung droht er damit, Zahlungen an andere Bistümer einzustellen, sollten sich nicht alle 27 an dieselben Regeln für ihre Bilanzen halten.
Wenn wir sagen, wir unterstützen andere, dann muss ich mich da auch rechtfertigen. Es ist nicht mein Geld, wo ich jetzt einmal frisch, frank, fröhlich, frei in die Kasse langen kann und sagen, es ist für einen guten Zweck und gib's dann her. Sondern ich muss mich rechtfertigen und ich muss das verantworten und dazu brauche ich Maßstäbe.
Selbst hält sich das Erzbistum München-Freising an die strengen Regeln, die nach dem Handelsgesetzbuch auch für Unternehmen gelten. Ein Standard, den nach Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung bisher nur 9 Bistümer einhalten. 18 tun das weiterhin nicht. Von ihnen verlangt Beer, alles offen zu legen. Auch das Geld, das zum Beispiel in Stiftungen und stillen Reserven steckt.
Transparenz heißt Transparenz und nicht 50% Transparenz. Also nur wer klar offenlegt und entsprechende Grundsätze anlegt, weiß auch, welche Ressourcen er hat. Und nur dann kann ich auch nachhaltig und zukunftssicher planen, weil sonst ist das immer so Pi mal Daumen. Das geht auf Dauer nicht gut.
Auf Anfrage haben mehrere Bistümer den Vorwurf zurückgewiesen, dass sie etwas verheimlichen wollten. Sie weisen darauf hin, dass auch sie Bilanzen veröffentlichen, nur eben nach anderen Standards. Eine Kirche sei eben nicht vergleichbar mit einem Unternehmen. Generalvikar Beer will das so nicht gelten lassen.
Dass es Strukturfragen gibt, dass es kulturelle Fragen gibt, die sich unterscheiden, das kann sein. Aber was die Finanzen angeht, also was das Materielle angeht, da bitteschön ist Plus Plus und Minus Minus.
Die Drohung aus München, Gelder zu streichen, hat es in sich. Die Bistümer verhandeln gerade darüber, wie sie sich in Zukunft gegenseitig unterstützen. München-Freising ist das reichste und eines der einflussreichsten Bistümer. Wie dringend notwendig Reformen in der katholischen Kirche in Geldfragen immer noch sind, wurde vor 6 Wochen wieder deutlich. Das Bistum Eichstätt in Bayern musste einräumen, dass es viel Geld in unseriöse Immobiliengeschäfte investiert hatte. Bis zu 60 Millionen Dollar sind verloren.
Das Erzbistum München-Freising verlangt von allen katholischen Bistümern in Deutschland mehr Transparenz im Blick auf die Kirchenfinanzen. Aber nicht alle Bistümer sind bereit, ihre Finanzlage offenzulegen. Ein Bericht von Arne Hell. In Rom sind in dieser Woche mehr als 300 junge Leute aus allen Teilen der Welt zusammengekommen. Mitglieder der katholischen Kirche, aber auch Angehörige anderer Religionen und Nichtglaubende. Sie sollen eine für den Herbst geplante Bischofssynode zum Thema Jugend vorbereiten. Solch eine Vorsynode gab es im Vatikan noch nie. Vermutlich will man auch den Eindruck vermeiden, dass im Herbst lauter ältere Herren zusammensitzen, die Bischöfe nämlich und nur über die Jugend reden statt mit ihr, so der Vorsitzende der katholischen Jugendorganisation BDKJ, Thomas Andoni.
Das wäre wirklich ein großes Problem, wenn nur die Bischöfe, also im Endeffekt zugespitzt gesagt ältere Herren, da entscheiden, was dann am Ende die Jugend interessiert. Ich glaube, die Vorsynode ist ein erster und richtiger Schritt, den jungen Menschen zuzuhören, den notwendigerweise ein zweiter Schritt folgen muss, diese jungen Menschen auch zu Wort kommen zu lassen, gesicherte Mitbestimmung auch zu garantieren. Und ich glaube, dass bei der Jugendsynode im Oktober unbedingt genauso viele junge Menschen wie Bischöfe mitsprechen müssen, weil junge Menschen Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt sind.
Thomas Andoni ist Vorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, einer von zwei Teilnehmern dieser Vorsynode, die die Deutsche Bischofskonferenz nach Rom geschickt hat. Die Herausforderung ist, der europäische Blick auf die katholische Kirche ist nur einer unter vielen. Und deshalb ist so manches Thema, was hier unter den Nägeln brennt, anderswo möglicherweise weniger wichtig. Aber auch unter den insgesamt 9 deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es Unterschiede. Alina Oehler verkörpert sie ein wenig. Einerseits ist sie Traditionalistin, ein Fan der alten tridentinischen Art, den Gottesdienst zu feiern. Andererseits engagiert sie sich in der Vereinigung Voices of Faith für eine Aufwertung von Frauen in der katholischen Kirche.
Warum soll ich als junge Frau loyal zu einer Institution sein, die mir, wenn es offiziell wird, nur in Männern und vorzugsweise alten Männern begegnet? Das ist ein Punkt, den verstehen viele junge Frauen einfach nicht mehr. Und es gibt in der Pubertät immer Prozesse, wo man sich von altbekannten Formen distanziert. Und das passiert logischerweise auch mit der Kirche. Und da geschieht aber später selten eine Wiederannäherung, weil eben diese Differenz so groß ist.
Papst Franziskus machte klar, wie wichtig ihm das Thema ist. Die Teilnehmer haben ihn mit Begeisterung empfangen. Sie wissen, dass etwas in Bewegung gekommen ist und durch die Synode im Herbst neuen Schwung bekommen soll.
Abbiamo bisogno di riappropriarci.
Wir müssen uns den Enthusiasmus des Glaubens, die Freude am Entdecken wieder zu eigen machen. Und wir müssen uns trauen, neue Wege zu gehen, auch wenn das riskant ist. Aber wisst ihr, was mit einem jungen Menschen geschieht, wenn er nichts riskiert? Er wird alt. Er geht schon mit 20 in Rente. Die jungen Leute werden alt und auch die Kirche wird alt. Auch das ist kein Prozess, der schnelle Ergebnisse bringen wird. Nichts für Ungeduldige. Aber Franziskus will eine Kirche in Bewegung. Sein Weg führt über die Synode.
Damit die Kirche jung bleibt. Papst Franziskus hat in dieser Woche mit Jugendlichen aus aller Welt diskutiert. Sie waren Delegierte einer Vorsynode für die im Herbst geplante Bischofssynode im Vatikan zum Thema Jugend. Jan-Christoph Kitzler berichtete. Das Abendmahl ist für Christen der Höhepunkt eines Gottesdienstes. Und in der jetzt beginnenden Karwoche am Gründonnerstag erinnern Christen an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern. Der Kirchenhistoriker Anselm Schubert hat nun in einer kulinarischen Geschichte des Abendmahls die historischen Entwicklungen in der Abendmahlspraxis beschrieben. Michael Hollenbach hat mit ihm gesprochen.
In den ersten christlichen Jahrhunderten war das Abendmahl vor allem ein Gemeinschaftsevent. Man aß Brot zusammen, trank Wein, tanzte, feierte. Doch seit dem 4. Jahrhundert ging man immer mehr dazu über, das Brot zu brechen und gemeinsam aus dem Kelch zu trinken. Der entscheidende Wandel vollzieht sich im 9. Jahrhundert mit der Erfindung der geschmackfreien Oblate als heilige Hostie.
Das hat dazu geführt, dass im Hochmittelalter die Menschen davon ausgegangen sind, dass in dieser Oblate tatsächlich Christus selbst drin ist. Also wenn Sie so wollen, ist da Gott selbst drin. Und das hat natürlich zu einer kaum zu überbietenden Sakralisierung dieser konsekrierten Elemente geführt.
Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Durch die übersteigerte Verehrung der Hostie verbreitete sich unter Christen eine Art magisches Denken, sagt Anselm Schubert.
Wir haben tatsächlich Berichte aus dem Mittelalter, dass konsekrierte Hostien in Rinderställe an die Wand genagelt worden sind, damit Gott selbst darauf achtet, dass es den Tieren gut geht.
Deshalb wurde es bald verboten, Hostien den Gläubigen mit nach Hause zu geben. Die Überhöhung der Hostien und des Messweins trieben immer seltsamere Blüten, berichtet der evangelische Theologe.
Seit dem 6. Jahrhundert entwickelt sich im Mönchtum eine extreme Ehrfurcht um die Handhabung dieser Elemente. Wenn etwas auf den Boden tropft, muss es aufgeleckt werden vom Priester. Wenn noch etwas übrig bleibt im Boden, weil es Holzboden ist, muss der Holzboden abgehobelt werden, die restlichen Späne müssen verbrannt werden und die Asche, in denen ja immer noch substanziell Gott drin ist, muss dann unter dem Altar beigesetzt werden.
Eine Position, die übrigens noch Martin Luther vertrat. Anselm Schubert beschreibt in seinem Buch Gott essen, dass im Gegensatz zu den Katholiken die Protestanten es nicht so eng sehen mit der gültigen Materie. Eine Untersuchung der anglikanischen Kirche hat ergeben, dass zum Abendmahl in afrikanischen Ländern statt Wein auch mal Cola und Fanta gereicht werden. Auf eine andere ungewöhnliche Form stieß Schubert in den Megakirchen der USA, wo mehr als 10.000 Christen gemeinsam das Abendmahl feiern. Das funktioniert allerdings nicht mit Wein und Hostienkelchen.
Stellen Sie sich ein kleines Kaffeesahnedöschen vor und oben auf dem Deckel ist eine Oblate eingeschweißt. Und statt Kaffeesahne ist in diesem kleinen Döschen Wein. Und das Abendmahl besteht dann darin, dass jedem der Gläubigen ein solches Set in die Hand gedrückt wird und nach den Einsetzungsworten reißt jeder sein Set auf, trinkt den Wein und isst diese Oblate. Es bleibt natürlich nicht nur sehr viel Müll übrig, sondern aus europäischer Sicht vielleicht auch ein etwas schales Gefühl.
Michael Hollenbach über das Buch Gott essen, eine kulinarische Geschichte des Abendmahls von Anselm Schubert. Es ist im Verlag CH Beck erschienen.
HR Info. Himmel und Erde.
Seit heute Nacht haben wir die Sommerzeit. Die beschert uns ja abendlich immer etwas mehr Helligkeit. Und das bevorstehende Osterfest feiert das zunehmende Licht jetzt im Frühjahr. Wie wir Helligkeit ins Leben bringen, ist deshalb unser Sonntagsthema in Himmel und Erde. Licht ist ja überhaupt ein zentrales Symbol in den Religionen. In den asiatischen Religionen, im Buddhismus zum Beispiel, ist Erleuchtung das Ziel des Glaubensweges. Ich habe den Münchner Religionswissenschaftler Michael von Brück gefragt, was eigentlich mit Erleuchtung gemeint ist. Ist damit für die Gläubigen tatsächlich so eine Art innere Helligkeit gemeint?
Zunächst muss ich ein klein wenig korrigieren. Das ist eigentlich eine christliche Übersetzung des Buddhismus. Buddhismus spricht von Erwachen. Und das ist schon interessant. Es ist also im Buddhismus das Gefühl, die meisten Menschen sind in einem Zustand des Schlafes und des nicht ganz Wachseins. Und das eigentliche Ziel der Praxis der Religion besteht in einem vollständigen Erwachen. Es gibt immer beide Metaphern. Und das Licht spielt natürlich auch im Buddhismus eine Rolle. Der transzendente, also überweltliche Buddha ist mit der Sonne, mit dem Licht verbunden. Und das ist ja jetzt im Frühling die Erfahrung eines jeden Menschen. Alle Lebewesen streben nach Licht. Die Pflanzen drehen sich schon nach dem Licht und suchen daraus Kraft und Energie zu ziehen. Das Licht ist das, was einerseits die Welt in Bewegung hält, was überhaupt Leben ermöglicht, also schon lange vor dem organischen Leben überhaupt Bewegung im Kosmos, Wärme ermöglicht. Und das Licht steht aber natürlich ja auch für unsere Erkenntnis. Nicht? Wir sagen ja auch, jemand ist helle, wenn er klug ist, wenn er geistig was drauf hat. Das Dunkle macht uns eher Angst, zieht uns in uns zusammen, ist auch etwas unheimlich, wir sehen eben nichts, während im Hellen wir verbunden sind mit dem, was wir eben sehen können und letztlich mit der ganzen Welt. Und ich glaube, dass das nicht nur in der jüdisch-christlich-islamischen Kultur, sondern eben tatsächlich in allen eine Grunderfahrung ist.
Die Bedeutung des Lichts in den Religionen, beschrieb der Münchner Religionswissenschaftler Michael von Brück. Mehr Licht, wie wir Helligkeit ins Leben bringen, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Beim Osterfest ist das Licht das zentrale Symbol der Liturgie. Das beginnt schon in der Osternacht mit den Osterfeuern und findet seinen Höhepunkt in vielen Kirchen, wenn im Ostergottesdienst die neue Osterkerze mit ihrem Licht in die noch dunkle Kirche getragen wird. Ein Jahr lang steht sie dann meist vorne als zentrale große Kerze beim Altar. In manchen Gemeinden werden jetzt die neuen Osterkerzen besonders schön gestaltet.
Besuchern der Gemeinde St. Johannes im südhessischen Weiterstadt fällt eine besonders farbenfrohe Osterkerze auf. Mitglieder des Chores Crescendo gestalten die Kerze jedes Jahr neu und das schon seit 28 Jahren. Benedikta Kaspari und Sabine Gala sind schon lange dabei. Am Anfang stehe immer eine reine, weiße, einen Meter hohe Kerze und
kreatives Chaos,
sagt Benedikta Kaspari. Die Osterkerze ist quasi die olympische Flamme der Christen. Sie steht für den auferstandenen Jesus und ist ein Symbol der Hoffnung nach der dunklen Karwoche. In Weiterstadt steht sie immer unter einem anderen Motto. Sabine Gala hat schon einen Vorschlag für dieses Jahr.
Vielleicht ist die Idee einfach mal, die Musikmelodie Gottes zu sein und unsere Orgel als Thema zu nehmen.
Bei aller künstlerischen Freiheit dürfen drei Symbole auf der Kerze nicht fehlen. Das Kreuz, die griechischen Buchstaben Alpha und Omega und die fünf Wundmale, die Jesus bei der Kreuzigung erlitt. Sie werden durch fünf rote Wachsdornen symbolisiert. Ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sabine Gala erinnert sich.
Wir hatten mal so eine Schöpfungskerze und ich bin immer noch sehr stolz auf die küssenden Fische und Vögel.
Oft geht es farbenfroh zu. Rotloderndes Feuer, tiefblaues Wasser oder saftig grüne Bäume schmückten die Osterkerzen der vergangenen Jahre. Wenn alle sich auf ein Thema geeinigt haben, die Motive aus Wachsplatten ausgeschnitten sind, wird alles auf der Kerze zusammengesetzt.
Das ist immer ein sehr spannender Moment. Passt alles, ist alles richtig ausgemessen und dann wird ganz fest gedrückt und geföhnt, damit es schön weich wird und auch dran bleibt.
Erzählt Benedikta Kaspari. Der große Auftritt der selbstgestalteten Osterkerze folgt dann am Ostersonntag in der dunklen Kirche.
Was immer wunderschön ist, ist, wenn dann von dieser Osterkerze aus in der ganzen Kirche sich dieses Licht verbreitet, weil die Menschen es einfach weitergeben und es wird dann hell.
Freut sich Sabine Gala. Für sie ist dieser Moment aber auch ganz schön aufregend, denn sie denkt oft:
Hoffentlich fällt nichts ab, bis die Kerze sicher vorne steht.
Morgen Nachmittag ist es wieder soweit. Sabine Gala, Benedikta Kaspari und ihre Mitstreiter stehen vor einer leeren, weißen Kerze und werden eine einzigartige Osterkerze daraus zaubern.
In Weiterstadt gestalten Gemeindeglieder in dieser Woche die neue Osterkerze, die dann am kommenden Ostersonntag feierlich mit ihrem Licht in die dunkle Kirche hineingetragen wird. Jonas Trembinski berichtete. Mehr Licht. Wir fragen heute Morgen, wie wir mehr Helligkeit in unser Leben bekommen. Denn Licht und Helligkeit, das wissen wir alle, das hebt die Stimmung und es ist gut für unser Gemüt. Und wir können selbst einiges tun, um von innen heraus zu strahlen. Das sagt jedenfalls die Psychologin und Autorin Ilona Bürgel. Ihr Schwerpunkt ist die positive Psychologie. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen.
Frau Bürgel, es gibt Menschen, die haben ein helles Gemüt. Was machen die eigentlich richtig?
Natürlich gibt es eine gewisse Veranlagung, ob wir eher zum Optimismus, zur guten Laune oder eher nicht so neigen. Aber wir können ganz viel selbst in die Hand nehmen und das Beste daraus machen. Also sozusagen immer wieder den Blick auf das richten, was im Leben schön ist, was funktioniert und was geklappt hat. Das ist so der Geheimtipp.
Wir haben es also in gewisser Weise in der Hand. Warum geht uns eigentlich diese helle Seite im Alltag dann doch so oft verloren?
Wir sind es gewöhnt, dass das Gehirn sich eher mit dem Negativen beschäftigt. Das hat vor vielen Jahren mal dazu gedient, dass wir überlebt haben. Da war es wichtiger zu wissen, wo ist das Gift oder die Gefahr, als was macht mir Spaß. Und das ist heute auch noch so ein Selbstläufer. Allerdings befeuern wir das auch selbst, wenn man mal schaut, worüber reden wir zum Mittagessen oder beim Abendessen, was hat nicht geklappt, die Bahn ist zu spät gekommen, irgendjemand hat sich beschwert. Also diesen Automatismus gilt es zu durchbrechen und immer wieder umzuschalten und zu sagen, jawohl, das war vielleicht nicht so gut, dafür ist das und das und das aber positiv im Leben oder bei der Arbeit.
Dieses Umschalten, das interessiert mich jetzt nochmal etwas genauer. Wie können wir diese helle Seite, diese helle Gemütsseite in uns wieder wecken?
Es gibt eine wunderbare Formel, die vielleicht hilft. Das ist eine Glücksformel, die nennt sich 3:1, weil die negativen Emotionen mehr Schaden anrichten, als die positiven ausgleichen können. Das bedeutet, wenn ich merke, also heute ist wirklich nicht mein Tag, ich habe mich aufgeregt, geärgert oder bin enttäuscht, dass man dann ganz bewusst sich auf Sachen konzentriert, die gut sind oder gelingen. Also zum Beispiel, wenn ich heimkomme, dass ich mal wieder ganz bewusst meine Wohnung wahrnehme. Wir sehen das doch gar nicht mehr. Und irgendwann haben wir uns für die Wohnung entschieden und gesagt, genau die gefällt mir, weil das Licht so schön ist, weil sie so ruhig ist, wie auch immer. Also dass man schaut nach der Katze, die man hat, den Freunden, dass das Essen gerade schmeckt. Wir vergessen die Selbstverständlichkeiten.
Und Sie sagen 3:1, das heißt, das ist das Verhältnis von negativen zu positiven Eindrücken.
Ganz genau so ist das. Also wenn ich mich einmal ärgere, sollten 3-mal Freude darauf kommen. Und nun denkt vielleicht der eine oder die andere, um Gottes Willen, das ist ja der nächste Stress. Es geht tatsächlich nur um dieses Wahrnehmen. Wir haben ja irgendwie alle so kleine Glückssprüche irgendwo hängen, dass man auf die kleinen Dinge schauen soll und die kleinen Dinge machen glücklich. Das ist tatsächlich so. So wie wir denken, so fühlen wir uns. Und irgendwann werden das Routinen. Und das heißt, das dürfen wir wieder trainieren, dass wir in diese helle, leichte Stimmung kommen und zum Beispiel auch früh schon beschließen, heute wird ein guter Tag, denn das, was ich erwarte, das sehe ich auch.
Also so eine Wohlfühlspirale, die dann doch nach oben geht fast.
Ganz genau, Sie sagen es, das ist tatsächlich auch der wissenschaftliche Ausdruck, dass man so positive Aufwärtsspiralen schafft. Denn das beeinflusst sich gegenseitig. Was wir denken, so fühlen wir uns. So wie wir denken und fühlen, so verhalten wir uns. Und das Verhalten führt dann wieder zum Denken und zum Fühlen. Und ob das nach unten geht oder nach oben, das haben wir, so sagt zumindest die Wissenschaft, zu 40% selbst in der Hand. Das ist eine ganze Menge.
Und jetzt kommt ja von außen noch der Frühling auf uns zu. Und der macht es uns vielleicht doch noch ein bisschen leichter, auch diese helle Seite in uns hervorzukitzeln. Ist das so?
Genau so ist das. Das hat sehr viel mit dem Licht zu tun und unseren Hormonen und unseren Botenstoffen. Also zum Beispiel Serotonin wird mehr ausgeschüttet. Es wird auch mehr Vitamin D gebildet. Und das führt natürlich dazu, dass wir so einen positiven Cocktail in uns haben, den der Körper von ganz alleine herstellt, der uns das auch noch ein bisschen leichter macht, in diese mentale Seite auch zu kommen.
Frau Bürgel, welche Rolle spielt das Alter beim Versuch, das Gemüt aufzuhellen? Sind wir da limitiert, wenn wir älter sind?
Überhaupt nicht. Das Einzige, was uns limitiert, sind unsere Gedanken. Und wenn wir älter werden, dann haben wir scheinbar mehr negative Erfahrungen. Und es ist uns vielleicht manchmal etwas nicht so leicht, dass wir nicht so voreingenommen sind. Und da würde ich auch gerne nochmal sagen, es geht darum, dass wir immer gut für uns sorgen. Denn wenn wir so durchhängen oder traurig sind, hat das manchmal auch damit zu tun, dass wir einfach erschöpft sind und dass wir über zu viele Jahre uns einfach verausgabt haben. Und das ist etwas, was natürlich dann mit dem Alter eher an uns nagt, aber eigentlich mit dem Alter nichts zu tun hat.
Frau Bürgel, was raten Sie Menschen, die ein schweres Gemüt haben? Wie können Sie das aufhellen?
Indem man zum Beispiel ein bisschen schaut, wann sind Situationen, die mich eben zum Beispiel in so eine trübe Stimmung bringen. Und dass man sich dann eins raussucht und sagt, da möchte ich jetzt gerne etwas ändern, weil ich einfach ein glückliches Leben führen möchte und auch langfristig gesund bleiben möchte.
Leichtigkeit und Helligkeit im Leben, das kann man in einem hohen Maß selbst bestimmen und prägen. Das sagt die Psychologin und Autorin Ilona Bürgel. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen. Heute feiern die christlichen Kirchen den Palmsonntag. Und damit beginnt die Karwoche, das große Drama um das Leiden und die Auferstehung Christi. Die Passionsgeschichte mit allen Sinnen nacherleben, sehen, hören, schmecken und riechen, das kann man in diesen Tagen in Fulda bei der benediktinischen Lebensgemeinschaft Geist und Sendung. Petra Klostermann hat eine Kindergartengruppe aus Großenlüder im Kreis Fulda begleitet.
Im ersten Raum sehen die Kinder die Kulisse der Stadt Jerusalem. Ein Stoffesel steht da und eine Vase mit großen grünen Blättern. Jedes Kind greift sich eins davon, denn Angelika Thiemann-Lotz im weißen Gewand, die die Besucher auf die Zeitreise mitnimmt, hat ihnen erklärt, dass die Menschen Jesus mit Palmwedeln begrüßten, als er in die Stadt Jerusalem einzog. Es ertönt eine Art Hörspiel.
Jesus kommt! Wo ist er? Da vorne auf dem Esel! Jesus, bitte segne mich!
Gelobt sei der Mann, der sogar den Tod besiegen kann. Mein Freund Lazarus war schon 3 Tage tot. Jesus hat ihn nur gerufen und er war wieder lebendig.
Das Willkommen Jesus in Jerusalem. Hosianna, Befreier und Held, das Willkommen.
Im nächsten Raum ist ein langer Tisch für das Abendmahl gedeckt. Jeder bekommt ein Stückchen Brot und einen Schluck roten Traubensaft. Im Garten Gethsemane, wo Judas Jesus verrät, bibbern die Besucher in der kühlen Nacht. Und sie hören, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Am Anfang der Zeitreise hat Angelika Thiemann-Lotz jedem Besucher einen kleinen, kantigen Basaltstein in die Hand gedrückt.
Und so tragen wir manchmal auch Dinge mit uns rum, die uns vielleicht traurig machen, die uns Sorgen machen. Vielleicht haben wir uns mit unserer besten Freundin gestritten oder Freund oder mit Mama, Papa. Vielleicht ist auch unsere Oma gestorben oder Opa, ein guter Freund weggezogen. Ja, aber all das dürfen wir zu Jesus ans Kreuz bringen. Er möchte nämlich, dass wir wieder fröhlich sind, dass unser Herz leicht wird, so wie unsere Hand, wenn wir diesen Stein ablegen bei ihm.
Die Kinder gehen durch ein dunkles, leeres Grab. Und dahinter öffnet sich ein heller Garten mit bunten Schmetterlingen und duftenden Blumen.
Gefällt der Fluss.
Mir gefällt auch der Fluss.
Alle feiern die Auferstehung. Juhu! Erzieherin Vivienne Hasenauer ist ganz angetan.
Also ich fand es ganz schön, dass die Kinder eigentlich mit ganzem Körper diesen Weg hier mal durchgehen konnten und selbst durch das Grab eigentlich gehen konnten und dann sehen konnten, wie hell und bunt es hier eigentlich jetzt ist und wie das sich anfühlt vielleicht auch. Sie sind, glaube ich, da sehr mit Kopf dabei gewesen und Herz.
Mit allen Sinnen in Fulda kann man noch bis Ostern die Passionsgeschichte nacherleben. Petra Klostermann war für HR Info bei einer Führung mit einer Kindergruppe dabei. Die Führung dauert rund 40 Minuten und ist kostenlos, aber man sollte sich anmelden. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.